Letzte Woche hat die Youth tatsächlich Pancakes für uns gemacht. Also ich war zwar nicht da, aber ich habe gehört, dass es gut war. Stimmt's? Es war gut. Großartig. Die Idee war nämlich, dass wir wie so verschiedene Zutaten entdecken. So wie du großartige Pancake machst, kippst du da alles rein und vermengst es. Am Ende kommt was Leckeres dabei raus. Und Paulus schreibt in dem Philipperbrief viel über das Thema Freude. Und wir haben so verschiedene Zutaten in den letzten Wochen angeschaut. Freude an Gemeinschaft, Freude auch am Dienen und an der Demut. Da hat die Joanne letztes Mal darüber gepredigt. Und heute ist, wie gesagt, ein Thema, das du wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick mit Freude verbinden würdest. Und zwar geht es um das Thema Freude im Leid. Und ich habe mir gedacht, okay, zum einen, wie kommt man denn auf so einen Titel? Also, wir sind ja selbst drauf gekommen. Und ich habe mir gedacht, hey, bin ich wirklich qualifiziert, über dieses Thema zu sprechen? Habe ich da wirklich was zu sagen? Habe ich da wirklich was zu geben? Weil es kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem er sich vergleicht. Aber zumindest von mir kann ich das sagen, so richtig krasses Leid habe ich noch nicht erfahren. Zumindest nicht, wenn man sich mit zum Beispiel meinem Pastorenfreund aus ICF Kiew vergleicht oder mit Christen, die weltweit unter Verfolgung leiden. Das ist eine ganz andere Art Dimension von Leid. Und dann könnte man denken, ja gut, also was kann ich schon rumjammern? Ja? Also was ist denn mein Leben im Vergleich zu dem, was andere Christen durchmachen? Und der Punkt ist gar nicht der, dass man sich vergleicht, sondern der Punkt ist ja, das, wo du gerade vielleicht durchgehst, was du als Leid empfindest, ist für dich ja genauso gewichtig. Deswegen braucht man das eigentlich auch gar nicht abwerten. Aber dennoch habe ich mir diese Frage gestellt, was habe ich denn zum Thema Leid wirklich zu sagen? Was sagt denn Paulus zum Thema Leid? Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Zum einen bin ich über diese Aussage gestolpert, die wir in unserem Sprachgebrauch sehr häufig haben. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn du sagst, es tut mir leid. Irgendwas hast du verbockt, hast vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht oder jemand verletzt oder irgendwie, dann sagst du, hey, es tut mir leid. Im Englischen sagst du vielleicht, I'm sorry, da kommt es nicht ganz so raus, aber im Deutschen sagst du, es tut mir leid. Lass das mal so kurz in dein Hirn sickern, was es eigentlich bedeutet. Ja, ich leide darunter und deswegen bitte ich dich um Vergebung. Das ist eigentlich eine sehr tiefe Aussage. Oder anders oder ähnlich ist es auch, wenn du jemandem sagst, jemand teilt dir etwas mit, wo er vielleicht durch eine schwierige Zeit durchgeht und du sagst, wow, du tust mir leid. Damit ist nicht so gemeint, so von oben herab, so du armes Opfer, du tust mir leid, sondern das heißt irgendwie, hey, ich nehme Anteil an dem, was du mir gerade erzählt hast. Es schmerzt mich zu hören, wo du gerade durchgehst. Und ihr kennt ja auch diese Aussage, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also es ist eigentlich so wertvoll und so schön, wenn du Menschen hast, denen du dein Leid anvertrauen kannst und dich öffnen kannst und sagen kannst, hey, das ist gerade echt schwierig für mich, da bin ich voll am Limit. Und du nimmst Anteilnahme, du sagst, es tut mir leid, es tut mir weh, es schmerzt mich zu hören. Lass mich mit dir stehen, lass mich mit dir sein. Das ist eine Qualität von Freundschaft und Gemeinschaft, die sehr, sehr wertvoll ist. Und natürlich, häufig ist mit dieser Frage Leid die andere Frage von morgen, Gott, warum lässt du das zu? Warum gibt es überhaupt dieses Leid in dieser Welt? Das ist eine unendliche Frage, wo sich viele Menschen einfach nur im Kreis drehen. Und es ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, und ich möchte heute unseren Blick erstmal ein bisschen weg von unserem persönlichen Leid und dieser Frage, was ist mit meinem Leben, was ist mit Leid, das ich persönlich erfahre, aufgrund von Krankheit, aufgrund von Situationen, die irgendwie sehr schwierig sind, mal kurz für einen Moment den Blick auf eine andere Art Leid richten. Und ich glaube, dass wir heute, oder ich wünsche mir, ich bete, dass wir dieses Thema Freude im Leid, dass Gott uns einen Schlüssel mitgibt, dass ich etwas verstehen kann, was Paulus verstanden hat, dass ich etwas erfahren und erleben kann, was Paulus erfahren hat, worüber er die Christen in Philippi schreibt. Nämlich, es geht um das Leid um Christi Willen. Und wir sind hier in unserer Kultur, in unserem Land, wir dürfen so dankbar sein, dass wir unseren Glauben ausleben dürfen, dass wir nicht Verfolgung fürchten müssen, obwohl unser Land gerade auch und sehr chaotisch und sehr viel schlimme Dinge auch passieren. Aber eben, wenn man sich dann vergleicht mit Christen in Nordkorea, ich bekomme immer diese AVC-Newsletter oder Open Doors, also Christen, die wirklich verfolgt werden. Und dieser Weltverfolgungsindex, der ist stark zunehmend. Das heißt, viele Christen leiden aufgrund ihres Glaubens. Und auch Paulus. Und wir wissen auch, dass die erste Kirche Leid erfahren hat aufgrund ihres Glaubens. Und jetzt schreibt Paulus einen Satz, den ich wie nicht fassen kann. Und ich habe den gelesen und ich bin darüber gestolpert. Ich habe mir, hey Gott, ich verstehe nicht, ich begreife nicht, was Paulus hier meint. Und vielleicht geht es dir auch so. Lass uns mal diesen ersten Vers aus dem ersten Kapitel, Vers 29 anschauen. Paulus schreibt hier an die Christen in Philippus. Er schreibt in Philippi. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Und Paulus bringt Leid in Zusammenhang mit Gnade. Und das fand ich wie krass. Wir haben ja oft ein Verständnis, die Gnade Gottes heißt, mein Leben wird großartig und Blessing und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und alles nur noch großartig, wenn ich mit Jesus lebe. Und Paulus sagt, hey Moment, Gnade und Leid gehört genauso zusammen. In der Neuen Leben-Übersetzung wird es mit dem Vorrecht übersetzt. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Also dieses Wort dürfen ist so, hey, ich erlaube es dir, es ist okay, du darfst. Es ist ein Vorrecht. Und ich habe mir gedacht, hey, ich bringe das nicht zusammen. Weil unser Bestreben ist ja möglichst, unser Leben fern von Leid zu halten. Und wir beten ja, dass Gott uns vor Leid bewahrt. Und Paulus sagt, hey, es ist okay, ihr dürft auch leiden. Es ist ein Vorrecht. Und ich habe gemerkt, da steckt etwas dahinter, was ich noch nicht ansatzweise ergriffen habe. Und ich habe gebetet, Gott, gib mir einen Gedanken. Und den möchte ich euch teilen. Aber davor, nimm dir doch kurz Zeit, mit deinem Nachbarn darüber zu reden, wie du diese Stelle verstehst, ob du sie verstehst oder was es bei dir auslöst, dass wir ja, diese Gnade von Gott haben können. Und was es Gnade ist, dass wir für ihn leiden dürfen. Tausch dich doch kurz mit deinem Nachbarn darüber aus und sag, hey, was löst es an Gedanken bei dir aus? Also falls du die megamäßige Erkenntnis hast, dann bin ich gespannt, sie zu hören. Ich möchte euch mitnehmen in einen Gedanken, der mir zumindest ansatzweise eine Perspektive gegeben hat, um das zu verstehen. Und zwar, ich war am Freitag auf der UNUM-Conference in München. Und Bill Johnson hat gepredigt, Bill Johnson, der Leiter der Bethel Church in Kalifornien, Redding. Und er hat erzählt, hat viele Testimonies von Wundern erzählt, die haben wir da Healing Rooms auch und Leute fliegen von der ganzen Welt, fliegen sie dorthin, und um für sich beten zu lassen. Und er hat Wunder über Wunder und Zeugnis über Zeugnis erzählt von Menschen, die von Krebs und von allen möglichen Dingen geheilt wurden. Natürlich, wahrscheinlich werden auch nicht alle da so pauschal geheilt, aber sie erleben viele übernatürliche Heilungen. Und der Pastor, ein Freund von mir, der Dirk, mit dem ich auch dort war, hat mir erzählt, hey Dani, ich bin dort auch hingefahren aus der LKG, also LKG und Reading ist ja eh schon crazy. Und er hat gemeint, ja, er hat dort Heilung erlebt, ohne dass er irgendjemand was erzählt hat, geht er in diese Healing Rooms und eine Person kommt auf ihn zu und sagt, hey, du fährst viel Fahrrad, stimmt's? Und du hast Knieschmerzen. Und er so, krass. Und dann, er hat wirklich Knieschmerzen gehabt, konnte nicht mehr, seit längerem nicht mehr Fahrrad fahren, nicht mehr joggen. Und ist dort instant geheilt worden. Hat gesagt, hey Dani, ich habe seitdem keine Schmerzen mehr. Ich kann joggen, ich kann Fahrrad fahren. Das war echt abgefahren. Also sie erleben viele Heilungen. Und Bill Johnson erzählt viele krasse Heilungen. Und dann erzählt er aber auch, dass seine Frau Krebs bekommen hat. Und sie haben gebetet für sie. Und sie haben gefastet. Und sie haben proklamiert und gesalbt. Und Abendmahl, also alles gemacht. Er hat ganz viele auch so wirkliche Männer Gottes weltweit eingeladen, die auch Heilungsdienste und Erweckungsdienste haben, große Kirchenländer, also die geistig auch echt Gewicht haben. Und sie haben für seine Frau gebetet, bei ihnen zu Hause, sind extra hergeflogen aus der ganzen Welt. Und sie haben also im Prinzip alles gemacht, was man tun könnte. Und sie ist gestorben. Und er hat es so geschildert, wie er dann mit all dem Schmerz, mit dem Verlust, mit dem Fragen, mit der Wut, mit dem Nichtverstehen, Tränen, all das, was so in seiner Seele war. Er hat wie erzählt, ich habe das umarmt und habe in diesem finsteren Tal, das Todes und der Tränen habe ich Jesus, und er hat es genannt, a sacrifice of praise gebracht. Ein Opfer des Lobpreises. Er hat sich alles andere gefühlt als jetzt worship ich und bam, praise, God is good. Sondern es war ein Opfer in diesem Leid, in dem Schmerz, in dem Nichtverstehen, in dieser gefühlten Finsternis. Okay, Gott, und ich werde dich dennoch anbeten und deinen Namen ehren. Du bist gut. Und in dem hat Jesus ihm was gezeigt. Und diesen Gedanken, der hat mich total inspiriert, und den möchte ich euch mitgeben. Jesus hat ihm gezeigt, schau her, Bill, du wirst mich in der Ewigkeit nie wieder so anbeten können wie jetzt. Weil in der Ewigkeit wird es kein Tod und keine Krankheit und kein Leid und keine Tränen mehr geben, kein Schmerz mehr geben. Das heißt, im Schmerz, im Tal des Todes, in den Fragen, in den ich verstehe es nicht, in der Trauer, in der Wut, wie du mich jetzt anbetest, kannst du nur hier auf dieser Erde. Diese Art Opfer, diese Art Anbetung ist nur möglich hier, wo wir in unserer gefallenen Schöpfung mit Leid, mit Tod, mit Schmerz, mit Krankheit, mit Verlust, Tränen, wo wir damit konfrontiert werden. Und ja, Gott heilt und er ist gut. Aber es ist auch kein Mechanismus. Und ich denke, Bill Johnson hat viele Fragen an Gott. Hey Gott, ich investiere doch mein Leben für dich. Ich gebe doch alles für dich. Warum konntest du nicht oder wolltest nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Aber er hat sich entschieden, in dem Schmerz zu sagen, und ich werde dich dennoch anbeten. Und dieses Sacrifice of Praise, vielleicht ist das etwas, wovon auch Paulus spricht, wenn er zu den Christen in Philippi sagt, hey, ihr dürft jetzt für Christus leiden. Weil diese Art, Christus zu ehren, diese Art zu bekennen, zu bezeugen, Gott ist gut, wird es nie wieder geben in Ewigkeit. Und wir wissen aus den Geschichtsbüchern, dass die Christen zum Teil, wenn sie in die Arena reingelaufen sind und die Löwen auf sie losgelassen wurden, die sie zerfleischt haben, dass sie gesungen haben. Die Christen, die angezündet wurden, um zu brennen, um Fackeln zu sein in Rom, sie haben gesungen. Und ihren Schöpfer vor Augen gehabt. Und das ist so unfassbar, das kennen wir nicht. Und ich glaube, hier ist ein Geheimnis. Und das ist natürlich vielleicht für uns weit weg. Aber ich glaube, da steckt ein Schlüssel, dass wir in jeglicher Art Leid sagen können, okay Gott, auch wenn ich so vieles nicht verstehe, der Schmerz, die Wut, die Tränen, ich werde dich dennoch anbeten und sagen, du bist gut, dein Name ist wunderbar, du bist Jahwe Rapha, der heilt. Ich bete dich an, ich bringe dir ein Opfer, nicht weil ich mich danach fühle, ganz im Gegenteil, aber ich bringe dir ein Opfer des Lobpreises. Und da steckt, glaube ich, eine Kraft drin, eine Quelle der Freude, wo Paulus sagt, hey, es ist ein Vorrecht, diese Art Freude erleben zu können. Ich möchte weitergehen in diesem Thema der Freude. Und auch eine weitere Stelle, über die Paulus schreibt, wie er uns Jesus vor Augen malt und die auch für uns herausfordernd ist. Er schreibt im zweiten Kapitel, Vers 6, obwohl er, also Christus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Da stehen drei so Begriffe drin, die uns menschlich total zuwider sind. Das Wort Verzicht, das Wort Erniedrigung und das Wort Gehorsam. Na, sind wir mal ganz ehrlich, keiner von uns hat Bock da drauf. Zu verzichten heißt zu sagen, ja, das steht mir eigentlich zu oder das wünsche ich mir jetzt oder wow, da hätte ich jetzt echt Freude dran oder Spaß dran oder das würde ich jetzt echt genießen. Und Verzicht heißt zu sagen, nein, ich lasse es. Erniedrigung ist auch etwas, wo wir sagen, eigentlich ist unser Leben so konträr. Wir bestreben danach, uns selbst darzustellen und zu präsentieren, um erfolgreich zu sein und irgendwie aller Welt zu zeigen, was wir drauf haben. Und Erniedrigung hat nichts mit Minderwert zu tun, sondern mit einer Haltung des Dienens. Zu sagen, hey, I'm here to serve. Ich gebrauche meine Macht und meine Autorität, so wie Jesus, um mein Leben hinzulegen. Ich gebrauche die Fähigkeiten, die Zeit, das, was Gott mir gegeben hat, meine Talente, nicht um mich darzustellen, mich zu promoten, meinen Namen groß zu machen, sondern das, was Gott mir ja gegeben hat, gebrauche ich, um andere Menschen hochzuheben, um anderen Menschen zu dienen, um sie groß zu machen. Das ist Erniedrigung. Und Paulus sagt, und Jesus betont, er sagt, wer sich selbst erhöht im Maßstab dieser Welt, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt und diese Haltung eines Dieners annimmt, den wird Gott erhöhen. Und von Jesus heißt es, weil er sich erniedrigt hat, deswegen hat Gott ihn erhöht. Aber es entspricht nicht unserer Natur. Genauso wie Gehorsam. Ich habe noch nie gehört, dass ein Kind gehorsam auf die Welt gekommen ist. Und ganz natürlicher Instinkt war, den Eltern zu gehorchen. Also bei mir war es zumindest nicht so. Und ich glaube, Gehorsam ist etwas, was unserer menschlichen Natur zuwider ist. Warum? Weil wir wollen nicht jemanden, der uns sagt, was wir tun sollen. Wir wollen selbst entscheiden können, was richtig und was falsch für uns ist. Das ist so unsere Natur. Aber ich glaube, auch hier ist in diesem Gehorsam ein Segen. Und ich bin über eine Aussage hier in diesem Vers gestolpert, die hat mich ins Nachdenken gebracht. Und zwar, Paulus schreibt hier Jesus, er war gehorsam bis in den Tod. Vielleicht können wir diesen Vers nochmal einblenden. Er war gehorsam bis in den Tod. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey krass, wie weit geht mein Gehorsam Gott gegenüber? Es gibt ja die Art Gehorsam, die, wenn Gott dir was sagt und du hast voll Bock drauf, cool Gott, klar, mache ich gerne für dich. Macht mega Spaß, gute Leute, gute Stimmung, klar gehe ich für dich. Und dann gibt es Arten, wo Gott dir etwas sagt und du hast eigentlich keinen Bock drauf. Sagst, hey, boah, ist das dein Ernst jetzt? Dieses Dienen oder hinzugehen oder verzichten auf Dinge, die ich jetzt vielleicht Lust drauf hätte. Es kostet mich echt etwas. Aber diese Art Gehorsam, dann trotzdem zu gehen, auch wenn du keinen Bock hast, sich es nicht vielleicht nach Spaß anfühlt, trotzdem zu gehen, das ist eine andere Art Gehorsam. Aber nochmal ganz anders ist, was wir hier von Jesus sehen, Gehorsam bis in den Tod. Wie weit geht mein Gehorsam? Wie weit geht dein Gehorsam? Mach dir mal Gedanken darüber. Und Paulus sagt, dass diese Haltung von Jesus zu unserer Haltung werden soll, zu sagen, hey Gott, es ist leicht gesagt, ich folge dir überall hin. Aber das dann zu leben, wenn es dich was kostet, ist nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube aber auch hier ist ein Geheimnis drin, dass du Freude darin findest, Gott gehorsam zu sein, dich zu demütigen, worüber auch die Joanne letztes Mal gepredigt hat. Dass da eine Quelle von Freude ist, die menschlich nicht erklärbar ist. Also ich glaube, diese Verse möchten uns eine andere Art Freude aufzeigen. Und jetzt möchte ich auf diesen persönlichen Aspekt nochmal kommen, Umgang mit persönlichem Leid. Und wie gesagt, wichtig ist es, sich nicht zu vergleichen, sondern die Situation, die du jetzt gerade als leidvoll und schwer und herausfordernd empfindest, für dich ist sie gewichtig. Und ich habe euch ein Testimony mitgebracht vom Reto Kaltbrunner, ein Freund von mir, den habe ich im Frühjahr 2000 im ICF Zürich kennengelernt, im Youth Planning, wo ich gearbeitet habe. Einige Jahre später hat er mit seiner Frau ICF St. Gallen gegründet. Und in seiner Geschichte, die er erlebt hat die letzten 6 Jahre, ist er durch Leid durchgegangen und er ist immer noch drin. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, was ich euch unten auch zum Verkauf mitgebracht habe. Das heißt, mit ganzer Kraft schwach. Und er spricht über diese Spannung. Nicht zu resignieren, hey, Gott hat mich vergessen und irgendwie ich verliere die Hoffnung, sondern ich weiß, Gott ist gut und Gott heilt und er heilt auch heute noch. Aber in dieser Spannung lebe ich jetzt gerade und wie gehe ich damit um? Und Gott hat ihm eine Botschaft gegeben, mit ganzer Kraft schwach. Und diese Botschaft kannst du selber hören jetzt.
Hallo ICF Nürnberg, ich freue mich kurz meine Geschichte mit euch teilen zu dürfen. Ich bin Reto Kaltbrunner, wie es Dani gesagt hat, ich bin seit 22 Jahren verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Corinne. Gemeinsam haben wir 4 Söhne und wir leiten seit 22 Jahren auch das ICF St. Gallen, beziehungsweise wir haben es gemeinsam gegründet. Im zarten Alter von 23 Jahren. Ich bin vom Typ her einer, der sehr gerne leistet. Ich erreiche einfach gerne etwas, auch gemeinsam mit anderen Menschen. Ich bin grundsätzlich ein bewegungsfreudiger Typ, also ich bewege mich gerne, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich habe viel Sport gemacht und so weiter. Und du merkst, ich habe jetzt auch in der Vergangenheitsform begonnen zu sprechen und das hat einen einfachen Grund, weil im Jahr 2018 hat sich mein Leben radikal verändert. Damals hatte ich einen Monat, wo ich krank war und einfach nicht aus dem Bett kam und ich wusste nicht, was los ist mit mir. Ich konnte mich dann wieder aufraffen und irgendwie so 60, 80% arbeiten für 1,5 Jahre und dann kam der nächste Crash. Kurz vor Corona bin ich wirklich 3 Monate nicht mehr aus dem Bett gekommen. Und seit da habe ich eine chronische Müdigkeit. Also ein chronisches Fatigue-Syndrom und diese Müdigkeit ist eben anders als einfach nicht fit zu sein, sondern es ist wirklich eine bleierne Schwere der Muskeln. Es ist eine Erschöpfung, wie wenn man die ganze Nacht durchgefeiert hätte oder auf einem Berg einen wunderschönen Schweizer Berg erklommen hätte. Und diese Müdigkeit, die bessert sich nicht oder nur sehr wenig durch Erholung. Und das war natürlich für mich eine große einschneidende Situation, die sich bis anhin, also bis heute 2024 nicht verbessert hat. Und das hat natürlich auch viele Fragen aufgeworfen, auch gerade aus dem Grund, weil ich dieses Jahr die Leitung meiner Gemeinde abgeben muss aufgrund der gesundheitlichen Probleme. In der Zwischenzeit ist da auch noch die Diagnose Rheuma hinzugekommen, was auch viel erklärt mit den Schmerzen und den Müdigkeiten und so weiter. Und für mich haben sich dann viele Fragen aufgetan, oder? Also, wer ist schuld an dieser Sache? Bin ich schuld? Habe ich noch Sünde in meinem Leben? Hat Gott aufgehört zu heilen und so weiter und so fort. Und ich bin natürlich auch, meine Stimmung hat sich verändert. Also ich bin auch depressiv geworden, weil ich einfach nicht mehr so leisten kann, wie ich es gern möchte. Also diese Einschränkungen sind für mich wirklich hart zu ertragen. Und in dem drin hilft es mir immer wieder, den Fokus aufs Positive zu legen. Nicht so im Sinn von, ja, denk einfach positiv und alles ist in Ordnung, sondern ich glaube wirklich, und das ist mein tiefstes Urvertrauen, das war schon immer so, seit ich an Jesus Christus glaube und ihm nachfolge, Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben, auch wenn es nicht unbedingt so kommt, wie ich es mir vorstelle. Und auch David sagt ja im Psalm 23, dass Gott mit uns durchs dunkle Tal kommt und er wartet nicht erst am Ende des Tals auf uns. Also es ist nicht so, dass Gott erst dann wieder mit uns unterwegs ist, wenn es uns wieder gut geht und wenn wir den Berg überwunden haben, die Schwierigkeiten hinter uns gelassen haben etc., sondern er ist mitten im Leiden, mitten in deiner schweren Situation ist er mit dir. Ich habe bevor ich erkrankt bin, von Tobi Teichen eine Prophetie erhalten. Wir waren damals ein paar Pastoren zusammen und haben miteinander auf Gottes Stimme gehört und füreinander. Und Tobi hat für mich das Bild gehabt von einem Eichhörnchen, einem Nervösen, das überall rumgestresst ist und sehr rastlos und ruhelos war. Und dann hat er auch noch das Bild von einer Schildkröte, die ganz langsam unterwegs war, aber dafür stetig und zielorientiert. Und es hat mich entlarvt. Also es war damals für mich kein cooles Bild, weil es hat mich auch ein Stück weit natürlich beschämt, weil ich genau wusste, ich bin dieses Eichhörnchen immer und überall und doch nirgends. Und darunter habe ich auch oft gelitten, dass ich irgendwie sehr unfokussiert durchs Leben gegangen bin, Mühe hatte, die gesetzten Prioritäten in meinem Leben einzuhalten, wie zum Beispiel auch mich gut um meine Familie zu kümmern. Und das hat sich für mich stark verändert durch die Krankheit. Also ich habe erlebt, wie Gott es mir im Leiden ermöglicht hat, von diesem nervösen, unfokussierten Eichhörnchen zu dieser zielorientierten, langsamen, ruhigen Schildkröte zu werden, die auch einen dicken Panzer hat, in den sie sich zeitweise zurückziehen kann. Und wenn ich der Krankheit, ich kann der Krankheit diverse positive Dinge abgewinnen, unter anderem, dass Gott mich dadurch ruhiger, fokussierter und zielorientierter gemacht hat. Also er hat meinem Leben durch die Krankheit mehr Kraft verliehen. Ich habe wirklich erlebt, was es bedeutet, wenn Paulus sagt, in meiner Schwäche ist Gottes Kraft sichtbar. Und ich habe diesen Satz vorher schon verstanden, aber nicht gewusst, wie ich den auf mein Leben anwenden konnte, weil ich musste ja nie. Ich musste nicht. Ich war immer stark, ich konnte alles selbst. Und das hat mir geholfen und erfüllt mich einfach mit Freude, dass ich weiß, Gott hat mich nicht vergessen. Gott ist mitten mit mir in meinem Leiden. Er ist nicht erst wieder da, wenn ich geheilt worden bin. Und Gott kann auch positive Dinge wirken durch die Krankheit. Und mit dieser Freude möchte ich auch dich segnen, wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Sei es Krankheit oder auch andere Herausforderungen. Gott ist mit dir, er lässt dich nicht alleine und er kann die Dinge, die du jetzt durchmachst, nicht erkannt, sondern er gebraucht sie zu deinem Segen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke für die Gelegenheit, lieber Dani. God bless you.
Ist es nicht erstaunlich, dass er sagt, mein Leben hat so viel mehr Kraft bekommen? Er hat so eine Tiefe gewonnen. Und ich weiß, dass seine Botschaft tausende Menschen gestärkt hat, ihnen Kraft verliehen hat, Hoffnung gegeben hat, sich nicht von Gott abzuwenden, sondern im Gegenteil, Gott zuzuwenden und zu wissen, er ist da. Er gebraucht mich. In unserer Gesellschaft, die so auf Leistung gedrillt ist, wo du sagst, ja, wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr leisten kann? Wer bin ich noch, wenn ich nicht performen kann? Was habe ich dann noch für einen Wert? Das sind all diese tiefen Fragen, die nur Gott beantworten kann. Und ich finde es so spannend, wie er einfach diesen Prozess angenommen hat, ohne den Glauben zu verlieren, dass Gott gut ist, dass er immer noch heilt, dass er einen guten Plan hat, ohne zu resignieren, sondern in dem einfach diese Spannung der gefallenen Schöpfung auszuhalten, zu hoffen und zu vertrauen. Aber nicht erst, wenn alles wieder gut ist, dann kann Gott mit mir weitermachen, sondern in dem wirkt Gott durch mein Leben. Und das finde ich eine ganz wichtige Message, die ich glaube, viele, viele Menschen hören müssen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dieses Buch zu kaufen. Ich habe es euch unten, ihr könnt es natürlich auch online bestellen. Vielleicht auch Menschen zu schenken, wo du weißt, hey, die gehen durch sowas durch und häufig. Gerade im christlichen Kontext ist die Gefahr, dass du dann halt so ein paar Glaubensfloskeln hingeprellt bekommst. Ja, du musst halt noch beten oder du hast nicht genügend Glauben oder keine Ahnung, welche Sachen dann noch auf die Menschen gelegt werden, die überhaupt nicht konstruktiv sind. Und da hat er eine gute Message der Hoffnung, aber auch des Gott im Leid zu erleben. Reto hat es erlebt und Paulus sicherlich auch, wie sie im Leid das Leben Gottes gefunden haben. Und Paulus bringt es in diesem einen Vers so auf den Punkt. Und da bin ich hängen geblieben. Und ich habe den Eindruck, boah, da ist allein in diesen Worten, vier Worten, da ist so ein Schatz drin. Und er beschreibt es im ersten Kapitel, Vers 21. Er schreibt: Denn Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und Sterben ist für mich nur ein Gewinn. Er sagt im Kontext, hey, ich von mir aus, ich wäre am liebsten bei Jesus. Ich wäre in der Ewigkeit. Ich müsste nicht mehr weiterleben. Aber wegen euch, um euch zu ermutigen, um der Gemeinde zu dienen, das Evangelium noch zu verkünden, deswegen ist es gut, dass ich noch am Leben bleibe. Und ich finde diese Aussage auch im Englischen, for me to live is Christ and to die is gain. Mein Leben ist Christus. Christus ist mein Leben. Ich glaube, hier steckt ein Geheimnis drin, das ich dir mitgeben möchte. Ich glaube von mir und wahrscheinlich auch von dir, dass wir noch nicht wirklich erfasst haben, was das bedeutet. Und diese Lektionen, ich meine, ich bin schon auch durch Leid durchgegangen und hatte Seasons in meinem Leben, die schwer waren, seelisches Leid, Zerbruch in meinem Leben, das kenne ich schon. Es ist nicht so, dass wir nur alles Judi-Hui haben. Und du kennst wahrscheinlich auch Dinge in deinem Leben oder von Menschen, die dir echt wichtig sind, die einfach durch eine sehr schwierige Zeit durchgehen. Von daher, ja, wir kennen Leid oder wir kennen Menschen mit Leid. Und mein Wunsch ist, dass ich diese Aussage, Christus ist mein Leben. Christus ist er alles. Er ist mein Leben. Der Segen, den er gibt, den kann ich genießen oder auch nicht. Aber Christus ist mein Leben. Und im Kapitel 3 wiederholt er das nochmal. Er sagt im Vers 10, um Christus allein geht es mir. Das heißt, ich habe kein anderes Bestreben, keinen anderen Sinn in meinem Leben, keine andere Hoffnung, keinen anderen Auftrag. Um Christus allein geht es mir. Alles, was ich tue, dreht sich um Christus, die Botschaft des Evangeliums. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Das schreibt Paulus, der wahrscheinlich ihn so gekannt hat wie die wenigsten seitdem überhaupt. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und da sind wir mit ihm, sagen, jawohl, ich will auch Zeichen und Wunder und Heilungen, die Kraft der Auferstehung, ja, die wollen wir auch erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Paulus sagt, ich möchte das mit ihm teilen. Ich begreife das nicht, weil Christus hat ja schon gelitten. Und Paulus sagt, ja, aber dieses Leiden möchte ich teilen mit ihm. Ich denke mir, boah, was hast du da verstanden, was ich noch nicht check? Ich möchte es mit Christus teilen. Und mein ganzes Leben für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. In der neuen Leben-Übersetzung, da sagt er, mein Wunsch ist es, mein Verlangen, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Das ist mein Wunsch. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden. Ich glaube, da gibt es so viel zu lernen, was wir noch nicht begriffen haben, indem ich an seinem Tod teilhabe. Paulus sagt, um Christus allein geht es mir. Worum geht es dir? Worum geht es mir? Worum dreht sich mein Leben? Mein Streben nach Erfolg? Die Zeit, die ich investiere? Um Christus allein geht es mir. Ich glaube, Paulus hat hier eine Quelle gefunden, aus der er Kraft und Freude geschöpft hat, die unendlich war. Wir möchten mit euch jetzt Folgendes machen. Wir kennen ja, die letzten Male haben wir schon immer wieder diese Freudenräuber betont. Und auch hier in dem Kontext gibt es Freudenräuber, Dinge in unserem Leben, die uns ablenken davon, das zu ergreifen, was Christus für uns hat. Und wir möchten dir eine Zeit geben, wo du diese Freudenräuber identifizieren und benennen kannst in deinem Leben. Das Team wird so Körbe rumgehen, das sind so kleine Styroporbälle. Ihr könnt es jetzt schon mal austeilen. Und auf diese Styroporbälle haben wir so kleine Monsterchen draufgeklebt. Und du hast einen Stift auf deinem Stuhl und du kannst da draufschreiben, es benennen, was so diese Freudenräuber in deinem Leben sind, was du identifizierst. Hier seht ihr diese kleinen Styroporbälle mit diesen Monstern obendrauf, als Symbol dessen, was dir in deinem Leben die Freude rauben möchte. Und schreib es drauf hier auf diese Rückseite. Und wenn es nicht genug Platz hat, dann nimm es symbolisch und dann lade ich dich ein, zum Kreuz zu gehen. Ich werde gleich für dich beten. Ich lade dich ein, zum Kreuz zu gehen. Und das, was du hier formuliert und benannt hast, identifiziert hast, symbolisch ans Kreuz zu werfen. Petrus schreibt, hey, werft eure Sorgen auf ihn. Und es geht nicht nur um Sorgen. Sorgen kann ein Aspekt sein. Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht ist es Schmerzen. Vielleicht ist es seelischer Zerbruch, Enttäuschungen, Verletzungen, Ängste, Wut, die du hast in dir. Vielleicht sind es Fragen an Gott, die du nicht verstehst. Warum lässt du das zu? Das, was dir diese Quelle von Freude raubt, die Christus dir eigentlich geben möchte. Was ist es in deinem Leben? Benenne es. Vielleicht sind es Kämpfe in deinem Leben, wo du schon immer wieder am Struggeln bist und herausgefordert bist und immer wieder dich als Versager fühlst, weil du es nicht überwinden kannst. Schreib es drauf. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns den Mut schenkst, das zu identifizieren, diese Freudenräuber in unserem Leben. Dass du uns überführst, wo wir aus falschen Quellen uns oberflächliche Freude oder Spaß gesucht haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, überführe uns, wo uns das geraubt werden möchte, immer wieder. Und ich danke dir, Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du gehorsam warst bis zum Tod. Du hast nicht im Garten Gethsemane aufgehört. Du hast nicht aufgehört, nachdem sie dich die ganze Nacht geschlagen haben. Du hast nicht aufgehört, nachdem sie dich gegeißelt haben. Du hast nicht aufgehört, als sie dir das Kreuz auf den Rücken gelegt haben. Du bist den ganzen Weg gegangen, auf Golgatha. Du bist den ganzen Weg gegangen, du hast den ganzen Kelch getrunken. Jeden Tropfen des Leides hast du getrunken. Und du hast ihn natürlich an unserer Stelle getrunken. Du hast unsere Schuld, unser Versagen ans Kreuz getragen und dennoch gibt es ein Geheimnis dessen, was es heißt, mit dir zu leiden und Anteil zu haben an deinem Tod, damit wir auch Anteil haben an deiner Auferstehung. Und wir sagen, Christus ist unser Leben, Christus ist mein Leben. Hilf uns, dass alles Weltliche, worauf wir unser Leben gebaut haben, dass es verblasst und die Kraft verliert. Dass unser Leben auf Christus allein gegründet wird. Und Jesus, wenn wir diese Freudenräuber benennen und ans Kreuz werfen, bitte ich dich, dass Heilung passiert, dass Befreiung passiert in deinem wunderbaren Namen von Jesus, dass Ketten gesprengt werden, zerbrochene Herzen heil werden. Und dann, wenn du das geworfen hast, dann verharre am Kreuz und frag Jesus, was gibst du mir dafür? Geh nicht leer vom Kreuz zurück, sondern empfange am Kreuz, was Jesus dir geben möchte stattdessen. Und der Fokus ist nicht, dass deine Umstände und dass deine Situation sofort verändert wird. Ja, vielleicht gibt Gott dir Heilung und Veränderung, aber vielleicht gibt Gott dir auch Kraft, Geduld, Frieden, Freude im Leid, wie auch immer. Frag den Heiligen Geist, was er dir anstelle dessen geben möchte. Und dann nimm es mit. Du darfst gerne verharren, du darfst dich hinknien, du darfst stehen bleiben. Empfange diesen Tausch am Kreuz. Halleluja. Und während die Band einfach spielt, du darfst jetzt aufstehen und zum Kreuz gehen. Und ich segne dich mit einer Begegnung von Jesus, mit Heilung und Befreiung, mit dem Tausch am Kreuz in Jesu Namen.